LTO Podcast.
Willkommen zum LTO Podcast. Mein Name ist Peggy Fiebig und ich werde mich heute mit Andres Ritter unterhalten. Er ist stellvertretender europäischer Generalstaatsanwalt. Hallo, Herr Ritter.
Hallo, Frau Fiebig. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
Wie ist denn in Ihrer neuen Behörde, Sie sind das ja jetzt seit einem guten halben Jahr, glaube ich, kann man sagen, wie ist denn die derzeitige Situation? Eigentlich sollten Sie ja schon Ende letzten Jahres richtig angefangen haben.
Das ist richtig, dass es zumindest nach der Verordnung zum November 2020 hätte losgehen können. Allerdings, das wäre in einer Idealsituation gewesen, die sich so nicht ergeben hat. Also einerseits hat selbstverständlich die Pandemie Auswirkungen gehabt. Insbesondere aber war vorgesehen, dass das Kollegium der Europäischen Staatsanwaltschaft, also das Entscheidungsgremium, dass das bereits Anfang des letzten Jahres zusammentreten sollte. Tatsächlich ist das Kollegium aber erst im September 2020 zusammengetreten. Und es sind etliches an Vorarbeiten zu erledigen gewesen. Es sind Regelungen zu erlassen gewesen. Es ist ein elektronisches Fallbearbeitungssystem zu erarbeiten gewesen. Und das sind alles Vorbereitungen, für die grundsätzlich ein Jahr vorgesehen war. Tatsächlich haben wir diese Zeit gekürzt und haben es in praktisch 6 Monaten geschafft, diese Vorarbeiten auf zentraler Ebene dann auch zu bewältigen. Man muss aber dazu wissen, das ist eine gemeinsame Anstrengung zwischen den Mitgliedstaaten und der Europäischen Staatsanwaltschaft ist. Wir haben diese Struktur, die sowohl zentral als auch dezentral ist. Und insofern sind auch Vorbereitungen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu treffen. Und da muss man auch sagen, dass nicht alle Vorbereitungen in der Geschwindigkeit vollbracht worden sind, die notwendig gewesen wäre. Und so ist es zustande gekommen, dass es eine Verzögerung gegeben hat oder besser gesagt, dass nicht alles aufgeholt werden konnte, was ohnehin dann an Verspätung da war, insbesondere pandemiebedingt, sodass dann die Arbeitsaufnahme der Europäischen Staatsanwaltschaft so nach unserem Vorschlag zum 1. Juni 2021 erfolgen soll.
Wie wird denn eigentlich die personelle und auch finanzielle Ausstattung der Staatsanwaltschaft sein? Ich hatte irgendwo noch was gelesen von finanzieller Unterversorgung. Wie sieht denn das da aus?
Also grundsätzlich ist es so, dass unser ursprüngliches Budget bei, wenn mich nicht alles täuscht, bei 18 Millionen Euro lag, was eindeutig zu wenig war. Aufgrund der Verhandlungen, der Haushaltsverhandlungen mit dem Parlament ist unser Budget in der Zwischenzeit auf 45 Millionen Euro erhöht worden. Nach unseren eigenen Berechnungen wären 55 Millionen notwendig. Und wir werden sehen. Wir werden sehen, inwieweit das ausreicht. Aber wir sind sehr glücklich darüber, dass zumindest unser Haushalt so weit aufgestockt worden ist, dass wir ein gutes Gefühl haben, wir können anfangen. Die große Frage ist, wie viele Fälle werden wir haben? Und insofern ist der Kommission durchaus zuzugestehen, die für die Verwaltung des Haushalts zuständig ist, dass das sich noch nicht wirklich vollständig beurteilen lässt.
Und die personelle Ausstattung, also wie viele Leute sollen dort arbeiten und wie viele Leute können dort im Moment schon arbeiten?
Also in der Zentrale selber sind wir im Moment 140 Personen, die dort tätig sind, die hinzukommen aus dem Bereich der sogenannten delegierten europäischen Staatsanwälte, also diejenigen, die Staatsanwälte, die operative Art in den einzelnen Mitgliedstaaten zu erledigen haben. Es kommen 140 dazu. Und dann kommt das nationale Unterstützungspersonal dazu, die aber nicht Staff, also nicht Personal der Europäischen Staatsanwaltschaft sind. Wir sind insoweit noch nicht auf voller Mannstärke, aber schon in einer Mannstärke, wo wir anfangen können.
Wie viel fehlen Ihnen noch?
Das ist etwas schwierig zu beantworten, Frau Fiebig. Auf der zentralen Ebene fehlen insbesondere dann Bedienstete, also Dauerbedienstete, die Aufgaben der Finanzanalyse, der Fallanalyse erledigen können. Wir können mit Sicherheit noch mehr Unterstützungspersonal in rechtlichen Dingen gebrauchen. Und auf nationaler Ebene ist es so, dass nicht alle delegierten europäischen Staatsanwälte schon benannt worden sind. Und die sind natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Europäischen Staatsanwaltschaft.
Wofür genau werden Sie dann eigentlich zuständig sein, auch in Abgrenzung zu den nationalen Behörden? Es heißt ja, glaube ich, in der Verordnung für Straftaten gegen die finanziellen Interessen der Union. Das ist ja jetzt relativ abstrakt. Können Sie das mal so ein bisschen konkreter für mich erklären?
Das kann ich zumindest versuchen, kurz zu erklären und versuche es wirklich ganz kurz zu machen. Immer dann, wenn europäische Geldmittel verwandt werden und sie zweckentfremdet verwendet werden, wenn es zu einem Betrug kommt, zu einer Untreue, zu einem Missbrauch und es, wie gesagt, europäische Geldmittel sind, dann ist die Europäische Staatsanwaltschaft zuständig, wenn der Schaden über 10.000 Euro liegt. Das heißt, zwischen 10.000 und 100.000 Euro ist es eine konkurrierende Kompetenz zwischen der nationalen Staatsanwaltschaft und der Europäischen Staatsanwaltschaft. Wenn der Schaden über 100.000 Euro liegt, zum Nachteil des Haushalts der Europäischen Union, dann ist die Europäische Staatsanwaltschaft zuständig. Daneben gibt es den großen Bereich des Mehrwertsteuerbetrugs. Dort liegt die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft ab einem Schaden von 10 Millionen Euro, wenn es sich um Taten geht, die mindestens zwei Mitgliedstaaten betreffen. Also da geht es wirklich um grenzüberschreitende Straftaten und nur solche können dann Gegenstand unserer Zuständigkeit sein. Ansonsten sind wir aber auch bei einem rein nationalen Sachverhalt zuständig. Das Entscheidende ist, dass es sich um europäische Geldmittel handelt, die nicht zweckentsprechend verwandt worden sind. Und insbesondere, wenn es auch Korruptionsstraftaten damit im Zusammenhang geht. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn eine Gesellschaft, die jetzt tätig ist in dem Bereich Weiterbildung von Langzeitarbeitslosen, wenn dort aus den entsprechenden europäischen Fonds Geldmittel abgerufen werden und diese Geldmittel nicht dafür gebraucht werden oder die Ausschreibung gewonnen wird aufgrund der Tatsache, dass jetzt jemand bestochen worden ist in der nationalen Verwaltung, dann ist die Europäische Staatsanwaltschaft dafür zuständig, weil es europäische Geldmittel sind, die nicht zweckentsprechend verwandt worden sind und sie ist auch zuständig für die Korruptionsstraftat, die damit zusammenhängt.
Und haben Sie so eine Vorstellung, was für ein Ausmaß das im Moment hat?
Also das ist selbstverständlich eine große Unbekannte, aber es ist keine große Unbekannte, bei der wir keinerlei Anhaltspunkte dafür haben, wie groß es sein wird. Weil bevor unser Haushalt festgelegt wurde, ist eine Umfrage in den einzelnen Mitgliedstaaten erfolgt, wie viele Fälle es bereits gibt, für die europäische Zuständigkeit bestehen würde. Und aufgrund dieser Erhebungen, die in den Mitgliedstaaten erfolgt sind, ist es so, dass wir mit einem sogenannten Backlog, also praktisch mit den Restfällen von ungefähr 3.000 am Tag unseres operativen Beginns rechnen und ungefähr mit 1.000 Fällen pro Jahr, die noch dazukommen. Hinsichtlich dieses sogenannten Backlogs ist zu erklären, dass wir zuständig sind für alle Straftaten, die ab November 2017 begangen worden sind. Also bereits Fälle, die jetzt schon in den Mitgliedstaaten ermittelt werden. Bereits für diese Fälle sind wir zuständig und diese Fälle können uns ab dem Tag, an dem wir operativ tätig sind, vorgelegt werden. Das heißt, sie müssen uns sogar vorgelegt werden und wir entscheiden darüber, ob wir sie übernehmen oder nicht übernehmen. Aber insofern fangen wir nicht bei Null an, sondern wir fangen tatsächlich mit einer Welle von Altverfahren an.
Sie haben jetzt über die Zahl der Fälle gesprochen. Können Sie auch das summenmäßig benennen?
Meinen Sie jetzt im Hinblick auf den Schaden?
Ja.
Also da ist es so, dass hinsichtlich des Mehrwertsteuerbetruges von einem Schaden ausgegangen wird, der bei einer 500 Millionen Euro im Jahr liegt. Und hinsichtlich jetzt des Betruges geht man auch von einem Betrug in Millionenhöhe pro Jahr aus. Also es sind bereits jetzt erhebliche Schäden, die entstanden sind oder die entstehen. Und das ist einer der Hauptgründe, weswegen die Europäische Staatsanwaltschaft auch geschaffen wurde, weil bislang die Ermittlung und Verfolgung auf nationalstaatlicher Ebene einfach nicht wirklich wirksam gewesen ist, auch wenn es darum geht, diese Geldmittel auch wieder einzuwerben, also sprich das Vermögen abzuschöpfen, das kriminell erlangte Vermögen auch wieder dann halt den Steuerzahler zugutekommen zu lassen.
Weil man nicht konnte oder weil man nicht wollte?
Beides, beides. Also nicht konnte, weil nicht die entsprechenden Mittel da waren. Nicht konnte, weil es eine fragmentierte Strafverfolgung gewesen ist. Also es ist häufig so, dass nur die Aspekte in einem Mitgliedstaat verfolgt wurden und der grenzüberschreitende Aspekt gar nicht verfolgt wurde. Es ist deswegen fragmentiert gewesen, weil man keinen Gesamtüberblick über ein kriminelles Handeln dann auch hatte. Also sprich dann halt auch nicht sehen konnte, wenn ein kriminelles Phänomen sich über ganz Europa dann erstreckt hat oder es eine Bande war, die überall in Europa tätig gewesen ist. Das ist letztendlich unbekannt geblieben. Und selbstverständlich ist es auch so, dass es nicht überall dann erste Priorität war, Haushaltsbetrug zum Nachteil der Europäischen Union zu verfolgen. Ein bisschen aus dem Gedanken möglicherweise heraus, dass es eben nicht den nationalen Haushalt schadet. Das ist aber unterm Strich ist es ein Trugschluss. Weil das Geld, was dort nicht zweckentsprechend verwandt wird, ist letztendlich das Geld jedes europäischen Steuerzahlers. Denn es ist ja ein Anteil aus den jeweiligen Steueraufkommen in den jeweiligen Mitgliedstaat, der in den Haushalt der Union einfließt. Das heißt, diese Straftaten, die schaden jeden europäischen Bürger. Und deswegen braucht es auch die Europäische Staatsanwaltschaft.
Sie haben das ja vorhin auch schon angedeutet. Die Europäische Staatsanwaltschaft wird ja in einer ganz speziellen Konstruktion agieren. Auf zwei Ebenen. Einmal eben in Luxemburg, da wo Sie auch sitzen. Und dann direkt in den Mitgliedstaaten. Das ist ja ein komplettes Novum für eine europäische Behörde, oder?
Das ist ein komplettes Novum. Dafür gibt es keine Blaupause. Und wie die Kollegen immer gerne sagen, wir are navigating uncharted waters. Also sprich, wir erfinden das Rad gewissermaßen neu. Diese Struktur, einerseits in den einzelnen Mitgliedstaaten tätig zu werden und andererseits eine zentrale Entscheidungsstruktur zu haben, ist etwas tatsächlich völlig Neues und etwas, was wir uns sozusagen erfinden mussten, wie wir das einrichten. Die Grundentscheidungen sind selbstverständlich in der Verordnung enthalten, aber diese Grundentscheidungen als solche mussten mit Leben erfüllt werden und das ist ein Teil der Vorbereitungsarbeiten, die wir in der Zentrale in Luxemburg zu vollbringen hatten.
Und wie genau wird das laufen? Also Sie sitzen dann in Luxemburg und in Berlin oder in Frankfurt sitzt dann auch noch ein Beamter der Europäischen Staatsanwaltschaft, also ein Staatsanwalt der Europäischen Staatsanwaltschaft?
Ich versuche es mal mit dem Begriff zu erklären, der dazu gebraucht wird, nämlich den der zwei Hüte. Also sprich, es gibt die Ermittlungsverfahren in Deutschland. Also ein Sachverhalt, der es sich in Deutschland ereignet hat, hauptsächlich in Deutschland oder auch mit anderen, mit Bezug auf andere Mitgliedstaaten, aber hauptsächlich in Deutschland. Das wäre bislang von der deutschen Staatsanwaltschaft ermittelt worden. Nun sind wir zuständig. Und wer nimmt die Ermittlungsgeschäfte wahr? Also sprich, wer führt die Ermittlungen? Vor Ort in Berlin, das wäre dann ein sogenannter delegierter europäischer Staatsanwalt, der sowohl europäisch ist, das heißt aus Luxemburg auch bezahlt wird, als auch die Rechte und Pflichten aus dem nationalen Recht hat. Also er ist sowohl deutscher Staatsanwalt als auch europäischer Staatsanwalt. Er ist nur entsprechend uns zugeordnet, der Europäischen Staatsanwaltschaft zugeordnet. In Deutschland selber ist es so organisiert, dass wir fünf Zentren haben, fünf sogenannte Zentren, die vom Norden ausgehend in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln und München sitzen. Und von dort aus werden die Ermittlungen dann auch geführt. Also sprich, das, was ein deutscher Staatsanwalt machen würde, wird jetzt praktisch genauso gemacht im deutschen Recht, im deutschen Strafprozessrecht. Nur die Entscheidung über den Fall als solchen, die ergeht aufgrund eines Vorschlags des Delegierten Europäischen Staatsanwalts in Luxemburg selber, wird aber entschieden, ob Anklage erhoben wird oder ob das Verfahren eingestellt wird oder ob ein vereinfachtes Verfahren durchgeführt wird. Und die Entscheidung darüber trifft eine sogenannte ständige Kammer. Das sind dann drei europäische Staatsanwälte, die dort sitzen. Also deswegen gibt es eben die dezentrale operative Struktur, wie Sie so wollen, und eine zentrale Entscheidungsstruktur, die in Luxemburg sitzt.
Und die Staatsanwälte vor Ort sind dann aber ja nicht eingebunden organisatorisch oder weisungstechnisch in die Staatsanwaltschaft vor Ort, ne?
Nein,
sondern
In der Tat sind sie nicht und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie ansprechen, Frau Fiebig, denn eine unserer Haupteigenschaften, wenn Sie so wollen, ist, dass wir eine absolut unabhängige Behörde sind. Wir sind nicht weisungsgebunden, weder der Kommission noch einer anderen europäischen Institution gegenüber, noch natürlich auch nicht gegenüber nationalen Behörden. Also wir entscheiden über unsere Kriminalpolitik, wir entscheiden über die einzelnen Fälle. Selbstverständlich sind wir rechenschaftspflichtig gegenüber dem Europäischen Parlament, der Kommission und dem Rat. Aber wir sind in unseren Entscheidungen unabhängig. Und die gesamte Struktur ist so angelegt, dass es eben national überhaupt keine Weisungsbefugnisse auf uns geben kann.
Und nach welchen, ich sag mal, prozessualen Vorgaben arbeiten dann die Staatsanwälte in den Mitgliedstaaten, also die delegierten Staatsanwälte?
Nach den jeweiligen nationalen.
Aber also, das ist ja dann doch wieder ein Flickenteppich, oder?
Es ist gewissermaßen ein Flickenteppich, ja. Aber dazu muss man einfach betrachten, dass wenn es, also es wäre natürlich auch möglich gewesen, dass eine europäische Strafprozessordnung geschaffen worden wäre, dass es nicht zwingend, dann wäre es nicht mal zwingend notwendig gewesen, dass es deutsche Staatsanwälte in Deutschland wären. Da hätte im Prinzip auch ein österreichischer oder ein luxemburgischer Staatsanwalt in Deutschland ermitteln können. Aber das ist ein Prozess, der sicherlich noch 30 Jahre gebraucht hätte. Und wir brauchen die europäische Staatsanwaltschaft jetzt. Und das ist, finde ich, eine gute europäische Lösung, dass man gesagt hat, man lässt es bei den jeweiligen nationalen Prozessordnungen, man lässt es bei den Verfahren in den einzelnen Mitgliedstaaten. Letztendlich ist es die Entscheidung eines deutschen Gerichtes. Und dann bräuchte man, wenn man das anders machen würde, bräuchte man auch ein europäisches Gericht. Auch das wäre sehr schwierig, dann in Kürze oder in angemessener Zeit auch wirklich zu vollbringen. Und es hat die Vorteile, dass man die Erfahrungen und die besonderen Kenntnisse der Kollegen, dass man die dann auch nutzen innerhalb des deutschen Verfahrens. In gewisser Weise gibt es eine Harmonisierung, insofern als zum Beispiel hinsichtlich der Ermittlungsmaßnahmen es einen Katalog von Ermittlungsmaßnahmen gibt, die es in jedem Mitgliedstaat für schwere Straftaten geben soll. Also insofern mussten auch die Mitgliedstaaten, was das betrifft, gewisse Harmonisierungsarbeiten dann auch vornehmen. Es waren Umsetzungen notwendig, aber nichtsdestotrotz, es bleibt ein nationales Verfahren und man versucht gewissermaßen die Vorteile des nationalen Verfahrens mit einer europäischen Struktur zu verbinden, mit diesen zwei Hüten.
Mhm. Sie sagten zu Beginn unseres Gespräches, dass das auf nationaler Ebene nicht so funktioniert hat, weil es teilweise auch gar nicht gewollt war, dass effektiv diese Straftaten verfolgt werden. Ist die europäische Staatsanwaltschaft deshalb auch so ein bisschen Ausdruck eines Misstrauens gegenüber den Mitgliedstaaten oder manchen Mitgliedstaaten, dass man da sagt, nee, und da nehmen wir jetzt eben Leute, die mit dem Mitgliedstaat eigentlich gar nichts mehr groß zu tun haben, zwar dort noch sind und auch deren Bürger sind, aber unsere Beamten sind. Ist das, würden Sie sagen, das ist so ein bisschen auch Misstrauen?
Also Misstrauen würde ich es nicht direkt nennen. Und wenn ich vorhin jetzt gesagt habe, also es geht gar nicht unbedingt darum, ob Sie es praktisch nicht wollten, in dem Sinne, dass es eine bewusste Entscheidung war, sondern einfach, dass keine Priorität darauf gelegt worden ist. Das kann auch mit unzureichenden Ressourcen zum Beispiel zu tun gehabt haben. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass es Verflechtungen zwischen Politik und Straftäter gegeben hat. Also, dass es diese Fälle gegeben hat, dass Korruption ein Problem grundsätzlich ist, ist natürlich auch einer der Gründe, warum die Europäische Staatsanwaltschaft geschaffen worden ist, als unabhängige Behörde. Weil es darum geht, Strukturen zu schaffen, die von vornherein es ausschließen, dass es zu solchen Situationen kommt. Und weil die Europäische Staatsanwaltschaft besser in der Lage ist, wie gesagt, auch diesen Gesamtüberblick zu bekommen. Also unser Mehrwert als Europäische Staatsanwaltschaft, der liegt ja gerade darin, dass wir einen Gesamtüberblick haben. Der liegt darin, dass wir nicht weisungsbefugt sind gegenüber jemand anders. Das heißt, nicht mal der Anschein insofern der Bestechlichkeit oder jetzt von korruptiven Aktivitäten sollte dann gegeben sein aufgrund der Strukturen, die bei uns geschaffen sind. Und weil wir eindeutig vor allen Dingen dem europäischen Haushalt unserer gesetzlichen Aufgabe, aber genauso eben auch den Grundrechten verpflichtet sind. Das heißt, wir sind in einer Position, in der wir völlig unabhängig und objektiv agieren können. Und das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass wir diesen Auftrag erfüllen können. Und dass dieser Anschein, der gewissermaßen auch bestehen kann, dass der dann für diese Verfahren gar nicht mehr dann überhaupt sich die Problematik stellt.
Wobei ja ich würde es vielleicht mal Geburtsfehler nennen, ist, es machen ja nicht alle mit. Es sind 20 der Mitgliedstaaten, die mitmachen. Wie effektiv kann denn das dann auch werden, gerade im Bereich auch grenzüberschreitender Kriminalität, wenn ein Teil gar nicht mitmacht?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Und das ist auch ein Problem, was vom Europäischen Parlament auch eindeutig benannt worden ist und was immer wieder zur Sprache kommt. Gott sei Dank sind es jetzt nicht mehr nur 20, sondern 22, weil Malta und die Niederlande dazugekommen sind. Das heißt, die sogenannten nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union, das sind Irland und Dänemark, die gewissermaßen Verfassungsprobleme haben, daran teilzunehmen. Das sind Ungarn und Polen, wo man vielleicht auch annehmen darf, dass dort der europäische Gedanke nicht Vorrang hat und man sehr viel mehr dann auf nationale Interessen achtet. Und es ist noch Schweden. Die Schweden selber haben schon deutlich gemacht, dass sie beitreten wollen. So dass wir in absehbarer Zeit, hoffentlich bald, nicht nur 22, sondern 23 Mitgliedstaaten sind. Mit den nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten gibt es aber nichtsdestotrotz die Möglichkeit der Zusammenarbeit. Also mit Ungarn ist bereits ein Arbeitsabkommen zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und Ungarn abgeschlossen worden, der es ermöglicht, Verbindungsbeamte auszutauschen, Verfahrensdaten auszutauschen, der insgesamt eine Basis für eine Zusammenarbeit legt. Mit Polen sind wir dann auf demselben Weg. Also insofern gibt es Möglichkeiten und es ist ja nicht so, dass diese Mitgliedstaaten dann komplett außen vor sind, sondern es gibt eine Zusammenarbeit mit ihnen auch aufgrund von anderen Strukturen, also zum Beispiel jetzt auf der Ebene von Eurojust, auf der Ebene dessen, was uns dann halt von Olaf mitgeteilt wird. Es ist nur so, dass wir eben dort nicht direkt tätig sein können, sondern eben nur in Zusammenarbeit mit den polnischen oder ungarischen oder irischen oder dänischen Staatsanwaltschaften. Also eine Zusammenarbeit ist möglich, nur, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es wäre einfacher, wenn Sie tatsächlich Teil des Konstrukts europäische Staatsanwaltschaft von dieser verstärkten Zusammenarbeit wären.
Aber selbst die Staaten, die drin sind, haben ja, so hat sich zumindest auch bei den Vorverhandlungen ergeben, ja teilweise unterschiedliche Ansichten, wie weit das gehen sollte. Die einen wollen ein bisschen mehr, die anderen wollen ein bisschen weniger. Wie viel, ich sag mal, politisches Gerumpel erwarten Sie denn so in den nächsten Jahren?
Das ist eine gute Frage, Frau Fiebig, wobei das Instrument als solches der Verordnung ist ja ein solches, das unmittelbar in allen 22 teilnehmenden Mitgliedstaaten gilt. Also insofern die Möglichkeit zum Gerumpel sind insofern schon sehr stark eingeschränkt. Man muss aber sehen, und das ist für uns dann auch eine ganz spannende und faszinierende Aufgabe, dass hier die Rechtsordnungen und die Tradition von 22 Mitgliedstaaten zusammenkommen sollen mit ganz unterschiedlichen Verfahren. Und dass wir insofern gewissermaßen auch ein Harmonisierungslabor sind und dass wir das im Rahmen des Kollegiums dann tagtäglich erleben, wie unterschiedlich dann Verfahrensweisen sind und zu einer einheitlichen Bestimmung dann unserer gemeinschaftlichen Verfahrensweise, unseres gemeinschaftlichen Ansatzes dann kommen müssen. Also das Gerumpel wird auch sicherlich nach wie vor dann halt dort anhalten, aber ich bin sicher, dass es, wie gesagt, wir sind ein Harmonisierungslabor und da werden sich entsprechende Arbeitsweisen dann auch entwickeln, die unsere einheitlichen auch sind.
Sie hatten vorhin auch schon Eurojust und Olaf angesprochen. Eurojust ist ja explizit auch erwähnt in der Verordnung. Wie kann man sich das dann eigentlich vorstellen, dass sie eng zusammenarbeiten? Eurojust hat ja eigentlich eine andere Zielrichtung. Da geht es ja eher um Terrorismusbekämpfung und Waffenhandel und Drogenhandel und solche Sachen. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das laufen?
Gut, dazu muss man vielleicht kurz ausführen, dass Eurojust insofern eine ganz andere Behörde ist, als es eine Behörde ist, die aus der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit entstanden ist. Dort sind also praktisch Beamte der einzelnen Mitgliedstaaten an sogenannten nationalen Tischen, die eine Koordinierungsaufgabe haben. Das heißt, da werden keine eigenen Verfahren geführt, sondern da werden die Verfahren aus den Mitgliedstaaten, die dann Bezüge zueinander haben, werden dort koordiniert. Da wird dann halt die Möglichkeit der Zusammenarbeit verbessert. Da können gemeinsame Ermittlungsgruppen mit Unterstützung von Eurojust dann eingerichtet werden. Es ist eine Zusammenarbeitsorganisation aus den verschiedenen Mitgliedstaaten heraus. Sie führen aber keine eigenen Verfahren. Sie sind in den Bereichen, die Sie genannt, tätig sind, aber grundsätzlich haben Sie eine Zuständigkeit für jedes Verfahren. Also es ist nicht nur in bestimmten Bereichen. Nur mit der Verordnung selber ist ein bestimmter Bereich jetzt ausgeklammert worden aus dieser Zusammenarbeit. Das ist der Bereich der Straftaten zum Nachteil des Haushalts der Europäischen Union. Das heißt, dort liegt keine Koordinationszuständigkeit von Eurojust mehr. Nichtsdestotrotz, wenn es ein Verfahren ist, in dem zum Beispiel Polen und Ungarn dabei ist, können wir über Eurojust können eine Zusammenarbeit mit diesen Staaten dann erreichen. Also sprich, dann findet eben so eine Koordinierung statt, aber die findet dann nicht mehr nur zwischen Staaten statt, diese Koordinierung, sondern zwischen der Europäischen Staatsanwaltschaft und Ungarn oder Polen. Also das ist eine Rolle, die sie nach wie vor haben. Außerdem können Erkenntnisse über Straftaten, für die wir zuständig sind, auch bei Eurojust einlaufen. Und Eurojust als eine der europäischen Institutionen kann und muss uns diese Fälle dann auch melden. Insofern ist auch ein Datenaustausch mit Eurojust vorgesehen, sodass wir dann halt auch im Austausch mit Eurojust sind. Also sie sind für uns ein wichtiger Partner, was die Erkenntnisse betrifft, was die Koordination betrifft. Und wir übernehmen einen Teil dessen, was Eurojust bislang getan hat in der Koordination, nur mit der Besonderheit, dass wir ja auch selber die Ermittlungen führen. Also sprich dann über diese Koordination hinaus eine eigene Aufgabe in der Ermittlung haben, Ermittlung und Verfolgung.
Und bei Olaf, die ja tatsächlich die gleiche Aufgabe haben, nämlich Betrug zulasten der Europäischen Union zu bekämpfen, wie ist es denn da? Gibt es da nicht auch das Potenzial für Kompetenzüberschneidungen?
Also ich würde sagen, ganz im Gegenteil, für eine sinnvolle Ergänzung. Also es ist tatsächlich so, dass Olaf praktisch spiegelbildlich zu unserer Tätigkeit sind und waren. Nur das, was man in dem Zusammenhang verstehen muss, ist, dass Olaf eine Behörde ist, die Verwaltungsermittlungen führt. Das heißt, sie untersucht einen möglichen Missbrauch von europäischen Geldmitteln und sie hat bislang einen Bericht dazu gemacht, in dem Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Und dieser Bericht ist den jeweils nationalen Behörden dann übergeben worden. Nur die Folge dieses Berichtes ist entweder ein Verfahren, was geführt worden ist, oder möglicherweise auch nicht. Und das heißt, darüber zu entscheiden, ob denn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde oder nicht, das ist nicht in der Hand von Olaf gewesen. Ist es auch nach wie vor nicht. Nur, sie arbeiten eng mit uns zusammen. Wir sind, wenn Sie so wollen, zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie sind für uns wichtig, weil dort sehr viele Erkenntnisse dann einfließen, weil nicht alles, was dort an Unregelmäßigkeiten festgestellt wird, auch strafrechtlich relevant ist. Und dafür werden Sie auch nach wie vor zuständig sein. Wenn wir solches Verhalten feststellen und feststellen, es sind Unregelmäßigkeiten da, aber sie sind nicht strafrechtlich relevant, dann geben wir es dann auch an Olaf. Das heißt, insofern verbreitert sich die Erkenntnisgrundlage für Olaf. Umgekehrt, wenn Sie dann etwas führen, wo Sie feststellen, da besteht ein Straftatverdacht, dann geben Sie uns frühzeitig bereits davon Kenntnis, notifizieren es an uns und die Ermittlungen, die strafrechtlichen Ermittlungen werden praktisch dann sehr viel schneller als früher direkt bei uns geführt. Sie sind für uns vielleicht sogar die wichtigste Organisation, weil wir eben dieselbe Aufgabe haben, nur aus verschiedenen Blickwinkeln heraus. Sie aus dem Bereich der Verwaltungsermittlung und der Feststellung des rechtmäßigen Verwaltungshandelns und wir aus der Sicht des Strafrechts. Und unser Austausch ist sehr wichtig und wir sind sehr froh darüber, dass wir bereits eine Arbeitsvereinbarung mit Olaf haben und sehr stark schon vorangeschritten sind in den Bestimmungen, wie wir miteinander zusammenarbeiten wollen und sollen. Und sie sind für uns auch als Unterstützungsorganisation sehr wichtig, weil dort selbstverständlich Erfahrungen und Fachwissen da ist, was für uns von Bedeutung ist und was wir auf das wir dann auch zurückgreifen können.
Das heißt, Sie sitzen nicht nur in Luxemburg, sondern ein kleines bisschen auch in Brüssel dann?
Gewissermaßen ja. Also jedenfalls haben wir eine sehr enge Verbindung zu Olaf und die wird selbstverständlich auch noch weiter vergrößert werden.
Dann würde ich gerne mal zu Ihrer konkreten Tätigkeit kommen. Sie sind einer von zwei Stellvertretern, es gibt noch einen Kollegen aus Italien. Wie ist dann da eigentlich die Arbeit aufgeteilt, auch dann zwischen Ihnen und der Generalstaatsanwältin? Also wer macht da was als Kopf der Behörde?
Naja, eindeutig ist Kopf der Behörde die Europäische Generalstaatsanwältin, aber sie hat die Möglichkeiten, einzelne Bereiche auf diese Stellvertreter dann auch zu delegieren. Ich glaube, die Tatsache, dass es zwei Stellvertreter sind, macht doch schon deutlich, dass das Spektrum an Aufgaben, die dort anliegt, ein sehr hoher ist. Dass es deswegen sehr viel Sinn macht, die einzelnen Aufgaben auf mehrere Köpfe zu verteilen. Also unabhängig davon, dass Frau Kövesi uns, also beide Stellvertreter, sehr stark in jede Leitungsentscheidung dann auch mit einbezieht, ist es so, dass ich zum Beispiel zuständig bin für den Bereich der Ausarbeitung des Fallarbeitungssystems, dass es auch wirklich funktioniert, dass ich zuständig bin für den Bereich der Aus- und Fortbildung, was jetzt am Anfang natürlich eine sehr große Bedeutung hat, während jetzt mein italienischer Kollege sehr viel stärker eingebunden ist in den Beziehungen zu externen Organisationen, also dort dann auch tätig zu sein, was die einzelnen Koordinierungsaufgaben dann betrifft. So haben wir dann halt aus den einzelnen Leitungsaufgaben das definiert, wer dann was im Einzelnen macht. Und selbstverständlich geht es ja auch um die Vertretung dann im Abwesenheitsfall. Also sprich, dass dann halt auch, wenn jetzt die Generalstaatsanwältin nicht da ist, dass jemand dann die Entscheidung dann voranbringen kann.
Und sind Sie denn als deutscher Staatsanwalt auch zuständig für alle deutschen Staatsanwälte oder wie läuft das?
Das ist eine besondere Struktur. Ich habe eine Koordinationsaufgabe für die deutschen Kollegen. Also insgesamt sind es 11 deutsche Kollegen. Und in gewisser Weise bin ich dann auch aufsichtsführend über sie, aber ich bin nicht derjenige, der über die Verfahren entscheidet. Das heißt, die Entscheidung über einen deutschen Fall, also sprich die ganz konkret die Zustimmung zu einer Anklage zum Beispiel, die wird von mir dann nur vermittelt den anderen Kollegen. Aber die Entscheidung darüber trifft die sogenannte Ständige Kammer, in der dann drei Kollegen sitzen aus einem Mitgliedstaat, das eben nicht das des Verfahrens ist. Das ist so praktisch eine zusätzliche Struktur ist, die die Unabhängigkeit gewährleistet, weil eben damit sichergestellt ist, dass drei von dem Land unabhängige Personen über das Verfahren dann auch entscheiden oder das Verfahren beurteilen.
Da kommt mir wieder so ein bisschen der Begriff Misstrauen in den Kopf.
Das mag der Fall gewesen sein, aber das müssen sich vielleicht mehr die Väter und Mütter dann der Verordnung dann nachfragen, welche konkreten Vorstellungen da gelegen haben. Aber dass es eine Struktur ist, die in besonderer Weise Unabhängigkeit gewährleisten kann, ist klar. Nur andererseits, Sie können dann die Situation haben, dass die Kollegen, wenn ich eine ständige Kammer dann rausnehme, die aus Österreich, Finnland und Estland dann zusammensitzen, dass die Kollegen über das deutsche Strafprozessrecht ja keine Vorstellung haben und auch nicht haben können. Das heißt, er braucht es einer Vermittlung und das ist die Rolle dann des europäischen Staatsanwalts aus diesem Land. Das heißt, er nimmt an der Sitzung dann auch teil, er vermittelt dann auch seine eigene Stellungnahme oder seine eigene Auffassung zu dem Fall und zu dem Entscheidungsvorschlag, der von einem Kollegen aus Deutschland gemacht worden ist. Die Entscheidung aber selber wird von der Kammer getroffen. Ich habe insofern tatsächlich eine gewisse Aufsichtsfunktion, aber keine wirkliche Entscheidungsfunktion über die Fälle aus Deutschland.
Nochmal zu dieser ständigen Kammer. Das heißt also, für Deutschland sind das denn immer die drei Staaten,
Nein.
die Sie jetzt genannt haben?
Oder? Nein. Und es ist gut, dass Sie es ansprechen, weil auch das ein Element ist, das Unabhängigkeit gewährleistet. Also die Fälle, die bei der Europäischen Staatsanwaltschaft eingehen, sie werden praktisch zufällig auf insgesamt 15 Kammern verteilt. Und nur eine Sache ist ausgeschlossen, dass sie in die Kammer kommen, wo der Europäische Staatsanwalt aus Deutschland kommt. Aber im Prinzip kann es jede andere der 14 Kammern sein. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass es eine deutsche Kammer gibt, sondern das ist letztendlich eine Frage des Zufalls, bei welcher ständigen Kammer es ankommen wird. Also auch das ist ein Element, wenn Sie so wollen, dann halt des vorbeugenden Vertrauens, dass damit gewährleistet ist, dass eine möglichst objektive und unabhängige Entscheidung getroffen wird.
Sie waren ja vorher hier in Rostock, treffen uns ja auch gerade in Rostock, leitender Staatsanwalt. Wie kommt man denn von Rostock zur Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg? Kriegt man da irgendwann mal einen Anruf oder wie läuft das?
Nein, so direkt ist es nicht. Nein, es lag ein Bewerbungsverfahren davor. Und ich habe mich selber dann auch dafür beworben oder mein Interesse dafür bekundet, dass ich gerne daran teilnehmen würde, weil ich selber dann einen multinationalen Hintergrund habe und weil es das Thema der Rechtshilfe, das Thema der internationalen Zusammenarbeit ein Thema ist, was mir schon immer sehr am Herzen gelegen hat. Ich bin selber auch als Kommissionsbeamter eine Zeit lang in Brüssel tätig gewesen und ich musste diese Tätigkeit seinerzeit aufgeben, um meine Tätigkeit als Staatsanwalt in Deutschland, die ich sehr gerne getan habe, um die dann auch fortführen zu können. Nur der europäische Gedanke hat mich auch nie losgelassen. Und von daher können Sie sich vorstellen, wenn es dann eine Position gegeben hat oder eine Position angeboten wurde, in der ich beide beruflichen Leidenschaften miteinander verbinden konnte, Europa und die Staatsanwaltschaft, dann war es klar, dass ich mich darauf bewerben würde. Und man kriegt keinen Anruf, sondern man durchläuft ein Bewerbungsverfahren, in dem letztendlich dann die Entscheidung steht, ob man dann halt dafür für geeignet befunden wird oder nicht.
Sie hatten es gerade eben doch angesprochen gehabt, Sie haben einen multinationalen Hintergrund. Ich habe irgendwo gelesen, Sie sind in Chile geboren.
Ja, das ist richtig.
Waren Sie Diplomatenkind oder wie?
Nein, ich war kein Diplomatenkind, aber mein Vater ist als sehr junger Mann nach Südamerika gekommen und hat dort meine Mutter kennengelernt und hat praktisch dann halt die Firma, mit der er dann als junger Mann nach Chile geschickt wurde, verlassen und hat dann angefangen, dann dort zu arbeiten. Ist später dann bei einem multinationalen international tätigen Unternehmen gewechselt und von daher kamen dann auch die vielen, vielen Wechsel dann zustande, die mich aber vor allen Dingen dann im südamerikanischen Raum und in Spanien dann haben leben lassen.
Aha, wo waren Sie denn da überall?
Also ich bin in Chile geboren, gelebt habe ich in Peru, in Spanien, in Venezuela. Und ansonsten bin ich aber auch noch dann auch später beruflich tätig gewesen, auch noch in Paraguay und in Mexiko. Also ich bin in dem Bereich schon sehr viel unterwegs gewesen und in Europa selber war ich auch zwischenzeitlich auch in Brüssel, wo ich ja auch in einem Team 5 Juristen aus 6 Ländern ungefähr dann auch tätig gewesen bin.
Und ich habe irgendwoher gehört, dass Sie aber gar nicht unbedingt als erstes auf ein Jurastudium zugesteuert sind, sondern irgendwie auf Umwegen zu Jura gekommen sind. Stimmt das?
Also so ganz würde ich das nicht sagen. Also wie bei vielen ist es so, dass Jura nicht meine Liebe war, als ich studiert habe. Es war Mittel zum Zweck, weil ich sehr stark mit dem Gedanken gespielt habe, das Internationale beizubehalten, indem ich dem diplomatischen Dienst beitrete. Nur ist es so gewesen, dass ich in der Zwischenzeit dann andere Gedanken entwickelt habe, also jetzt nicht mehr in Richtung diplomatischen Dienst, sondern gerne dann in Europa tätig werden wollte bei einer europäischen Institution. Das Jurastudium selber, ja, es war gut, aber ich muss zugeben, dass mir Jura erst wirklich Spaß gemacht hat, nachdem ich praktisch tätig wurde. Und da ist es auch so gewesen, dass Staatsanwalt nicht meine erste Wahl war.
Sondern?
Richter. Ich wollte gerne Zivilrichter werden. Dass ich aber man hat mir seinerzeit gesagt, okay, gehen Sie für ein Jahr zur Staatsanwaltschaft und dann schauen wir weiter. Und ich habe diese Entscheidung nie bereut, dann mehr oder weniger zwangsverpflichtet zu werden für die Staatsanwaltschaft, sondern ich bin auch nach diesem Jahr, wollte ich auch nicht mehr ins Zivilrecht wechseln oder Zivilrichter sein. Staatsanwaltschaft oder Staatsanwalt ist für mich tatsächlich auch zur Berufung und zu sehr, 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 wie soll ich sagen, glücklichen Fügung geworden. Das ist genau das ist, was mir nicht mehr liegt, sondern wo ich auch eine ziemliche Erfüllung gefunden habe. Das muss ich auch zugeben, dass mir das System der deutschen Staatsanwaltschaft, was ich gerne auch den Kollegen dann auch jetzt in Luxemburg erzähle, dass mir sehr viel daran liegt, weil ich der Meinung bin, dass es ein System ist, in dem die Objektivität, die Staatsanwaltschaft, Leitlinie der staatsanwaltschaftlichen Tätigkeit sein sollte, am besten gewährleistet ist. Ja, und also von daher kann ich nur sagen, es war eine glückliche Fügung, dass ich Staatsanwalt geworden bin. Und nun darf ich das auf europäischer Ebene sein.
Genau, jetzt auf europäischer Ebene von Luxemburg aus. Wenn man mal so in die Zukunft guckt, glauben Sie, dass die europäische Staatsanwaltschaft eher so, ich sag mal, leise im Wesentlichen so ihre Arbeit tun wird? Oder könnte das vielleicht auch wirklich so der Anfang von was ganz Neuem sein? Sie sagten ja auch, Sie betreten Neuland, das ist eine ganz neue Struktur. Könnte das vielleicht eigentlich auch Modell sein für insgesamt Behörden, die über die Grenzen hinweg in Europa arbeiten müssen? Könnten Sie sich das vorstellen?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, Frau Fiebig, weil man dazu sagen muss, den Aufgabengebiet, wo wir tätig sind, ist selbstverständlich dann auch ein Aufgabengebiet, in dem es eine besondere Kompetenz dann auch gibt. Also vom rein rechtlichen gesehen ist es klar, der Schaden entsteht Europa. Das heißt, dass es aus Europa dann auch ermittelt und verfolgt wird, macht nicht nur Sinn, sondern ist sogar geboten. Und da spielt auch Subsidiaritätsgedanke überhaupt keine Rolle in dem Sinne, dass es jetzt nicht sein dürfte. Es wird nicht eine neue europäische Institution geschaffen, die nichts tun soll oder nichts tut, sondern es wird eine mit ganz konkreten Befugnissen und mit ganz konkreten Aufgaben geschaffen. Ich glaube auch nicht, dass es still um unsere Arbeit sein wird. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass die Verfahren, die wir führen werden, dass sie sehr stark für Aufsehen sorgen werden, dass wir auch sehr stark im Blick sein werden. Und wir selber empfinden es auch so, dass wir ein Versprechen einlösen, dass es in dem Bereich sehr viel besser wird und dass die Schäden dann nicht mehr so groß sind, dass wir auch eine gewisse abschreckende Wirkung entfalten können. Und alle Geldmittel, die wir entweder wieder eintreiben können oder wo wir durch unsere Tätigkeit verhindern, dass es zu Schäden kommt, sind unterm Strich ja Geldmittel, die der Europäischen Union oder auch den Projekten in den einzelnen Mitgliedstaaten ja wieder zugutekommen. Also, dass sie ja insofern ganz still unsere Aufgabe verrichten werden, das glaube ich ganz und gar nicht. Also wir werden sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit stehen, insbesondere weil wir ja auch Verfahren führen werden gegen Politiker oder mit großer öffentlicher Wirkung in den einzelnen Mitgliedstaaten. Also da wird sehr stark darauf geschaut werden und wie gesagt, es ist ein Versprechen, was wir einzulösen haben. Die zweite Richtung, in die Ihre Frage ging, was ich davon halte, wenn es auf andere Bereiche dann auch ausgedehnt wird. Da bin ich insofern, auch wenn ich das grundsätzlich positiv betrachte, bin ich grundsätzlich deswegen etwas vorsichtig, weil wir sowieso jetzt schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe haben, in dem Bereich einzurichten. Und von der Kommission selber ist auch vorgeschlagen worden, dass die Zuständigkeit der Europäischen Staatsanwaltschaft auch auf Terrorismusfälle dann erweitert werden sollte. Das ist etwas, was durchaus Sinn macht, weil das grundsätzlich grenzüberschreitende Ansätze gegeben hat, wie die Terroranschläge gezeigt haben, wo es auch eine solche Koordinierungsfunktion und eine solche Zusammentragende der Erkenntnisse auch von Bedeutung ist und es wesentlich effizienter dann auch machen könnte. Nur, da reden wir wirklich über ganz andere Art der Ermittlungen, über ganz andere Kenntnisse und Fähigkeiten, die Staatsanwälte haben müssen. Da reden wir über eine andere Struktur, weil dann ganz anders dann Elemente der nationalen Souveränität betroffen sind, weil es sehr stark dann auch um geheimdienstliche Erkenntnisse zum Beispiel geht. Also das ist ein Bereich, der ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Nicht, dass sie geringer sind oder nicht, dass die wir jetzt haben, gering sind. Aber es ist letztendlich etwas, was noch eine sehr viel stärkere Vorbereitung bedarf. Es ist nichts, was sich kurzfristig machen lässt. Und es gibt selbstverständlich auch Bereiche, in denen es bereits eine Gemeinschaftspolitik gibt. Also ich denke zum Beispiel an den Bereich des Umweltschutzes, an den Bereich des Umweltstrafrechts, wo man über Ergänzungen oder dann Erweiterungen nachdenken könnte. Aber ich finde, wir sollten erst das Versprechen einlösen, was wir jetzt dann gegeben haben oder was in unserem Namen gegeben worden ist. Und dann kann man auch sehen, wie sich das dann halt sinnvoll ergänzen lässt. Derzeit selbst ist es einfach so, dass die Aufgabe, die vor uns liegt und das Einrichten eines solchen Systems Aufgabe genug ist. Und insofern merken Sie schon, dass ich da ein bisschen zurückhaltend bin, auch wenn ich die grundsätzliche Idee gut finde.
Dann wünsche ich Ihnen für die vor Ihnen liegende Aufgabe viel Erfolg. Das sind ja die nächsten 6 Jahre.
Die nächsten 5,5 Jahre.
5,5 Jahre noch, okay. Viel Erfolg dafür und ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank, Frau Fiebig.